So, herzlich willkommen.
Max, wir müssen...
Oh Jesus, und wirklich genau in dem Moment, in dem wir wieder anfangen, macht es...
Echt? Bin ich schon wieder...
Es klang gerade schon wieder ein bisschen scheiße, ja. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Wir müssen... Hat das Klettergeld nicht für ein Ethernet-Kabel gereicht beim letzten Mal? Müssen wir noch mehr Werbung machen, ja?
Nicht das Ethernet. Es ist wirklich nicht das Ethernet. Es ist nicht die Bandbreite. Es ist nicht... Das ist nicht daran liegt. Das liegt an meinem Rechner. Der Rechner ist einfach uralt und kommt in seinem Kackleben einfach nicht mehr klar.
Ah. Ja, dann brauchst du wohl einen Rechner, ne?
Ja, ich habe kein Geld dafür. Aber egal.
Ah. Wie das so ist. Dann tritt doch aus der EU aus. Das löst alle Probleme.
Ja, dann kriege ich endlich mal wieder mehr Geld. Dann bin ich viel, viel reicher.
Ja. Kannst du dein Leben endlich wieder in deine eigene Hand nehmen. Bist nicht mehr so von diesen ganzen Bürokraten in Brüssel abhängig und so.
Genau.
Das wird ganz, 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 ganz großartig wird es werden.
Ja, wir haben nur einen gewissen Timeframe, deswegen würde ich sagen, beschränken wir uns vielleicht tatsächlich erstmal auf dieses Brexit-Thema, oder?
Genau. Ja. Muss man zur Einleitung irgendwas sagen? Für historische Zusammenhänge, Großbritannien hat sich per Wahl entschieden, aus der EU auszutreten. Man hörte den lautesten Facepalm in der Geschichte der Menschheit. Und da sind wir jetzt.
Das warst du, oder? Das warst du da mit dem Facepalm.
Ich glaube, das waren wir alle. Ich habe eine Erschütterung der Facepalm-Macht gehört.
Ja. Also ich muss ganz ehrlich, ich fange mal an, wie ich es erlebt habe. Ja? Also ich habe dieses Referendum natürlich immer die ganze Zeit verfolgt und dachte mir so, ja, das ist ja so ein alberner Quatsch irgendwie und dachte mir dann halt, ja, das wird schon schief gehen und die Buchmacher waren der Meinung, das wird schon alles gut gehen und so. Und dann bin ich wirklich relativ beruhigt, bin ich ins Bett gegangen und habe mir ich war noch irgendwie sozusagen bis zum, mich gewundert, dass es keine Exit-Polls gab, als die Wahllokale geschlossen haben, aber das ist wohl dann einfach so, weil da halt keine Vergleichsdaten existieren, dann geht das wohl nicht. Bin dann ins Bett gegangen und dachte mir so, ja, passt schon. Und dann bin ich, ich habe momentan so einen echt beschissenen, leichten Schlaf und wache relativ schnell und früh auf und das ist wieder passiert, so wirklich um 5:30 bin ich aufgewacht, 5:30 und ja, dann gucke ich dann halt mal so, scroll ich so ein bisschen durch die Timeline, da steht dann irgendwas mit so, ja, Brexit und so. Und ich denke mir so, ja, lustiger Scherz und so, scrolle weiter, noch ein Brexit, was? Und ich kann es wirklich, es brauchte glaube ich irgendwie 3 oder 4 Tweets, gelesen habe, bevor ich das wirklich begriffen habe, dass es wirklich passiert ist, ja. Und zack, war ich total hellwach, so, dann war natürlich an Schlaf überhaupt nicht mehr zu denken. Ich war mir sofort bewusst, dass das jetzt hier eine der ganz, ganz, ganz großen historischen Momente in meinem Leben ist. Das erste war, den ich, sag ich mal, einigermaßen bewusst erlebt habe, war der Bob-Moore-Fall. Der zweite war 11. September und das hier ist auf gleicher Höhe, so, ja. Also, das ist wirklich ein 11. September, den die Engländer sich selbst zugefügt haben.
Es war ein bisschen so wie auf einer Party, dem besoffenen Typen, der unbedingt mal wissen will, ist, wie es in den Mixer zu greifen. Und es war so ein bisschen eine Zeitlupe irgendwie, fühlte sich das bei mir an. Also, kann ich ja noch mal ein bisschen erzählen, wie es mir war. Das war ja natürlich alles ganz anders, wegen Zeitverschiebung. Ich habe das Ganze irgendwie, wann ging es los? So gegen, das waren 8 Stunden Zeitverschiebung, zu euch sind es 9 Stunden, zu Großbritannien sind es 8 Stunden. Kann man sich so grob immer ausrechnen. Also um 11 haben die Lokale zugemacht, um 12 kamen so die ersten Ergebnisse, das war hier irgendwann nachmittags. Und am Anfang war, das erste war Gibraltar und Gibraltar war halt knallhart für beibehalten. Und also für drin bleiben, das waren 96% oder sowas und war aber auch vorhergesagt. Also habe ich so gedacht, sagt jetzt nicht allzu viel aus, aber ist ja ein ganz guter Anfang. Und Nigel Farrell hier, dieser Idiot, der hatte schon seine Niederlage zu dem Zeitpunkt irgendwie vorzeitig anerkannt, weil er irgendwas missverstanden hat oder ich habe keine Ahnung was.
Farage meinst du?
Farage, ja. Und sah alles ganz okay aus. Und dann kamen so die zweiten Ergebnisse und dann war es plötzlich so, ja, die haben für drinnen bleiben gestimmt, aber wir hatten mit einem deutlich höheren Prozentsatz gerechnet. Wir hatten damit gerechnet, dass da viel, viel mehr Leute für Remain sind. Und das war so das erste Mal, wo ich so dachte, ich glaube, das geht nach hinten. und dann habe ich.
Dass die Prognosen tendenziell zu optimistisch
sind. Was natürlich auch immer nur für den einen Wahlkreis bedeuten kann. Also es hat im Zweifelsfall auch nicht viel zu sagen. Aber irgendwie wurden die da in diesem Fernsehstudio bei der BBC irgendwie so ein bisschen nervöser. Und dann saß ich im Bus nach Hause, im Shuttle, und hab so geschrieben, hab irgendwas auf Facebook geschrieben, so von wegen, so, ja, eigentlich wollten wir nochmal nach Europa zurückkommen, aber langsam muss man sich ja fragen, welches Europa. Und ich hatte gehofft, ich hatte noch die Hoffnung, dass, hey, die zählen am Anfang die ganzen Dörfer aus, die sowieso, es ist ja öfters mal so, und dann halt, wenn die Städte kommt, dann kippt das Ganze noch und so. Hab darum die Zeit daneben geschrieben, so, damit auch jedem der Zusammenhang klar ist, wenn nachher alle sagen, haha, gut, dass es nicht so gekommen ist. So ein bisschen die Hoffnung, aber irgendwie war dieses Gefühl schon da, das geht gerade richtig, richtig nach hinten. Und ja. So kam es ja dann auch. Und dann habe ich noch angeguckt, wie so live die Börse, und dann habe ich irgendwann hätte eigentlich schon lange schlafen müssen, habe dann noch so die erste Reaktion der Börse gesehen, wo ich den legendären Satz, also das war so der Börsenexperte, weißt du, der so ein Mikrofon in der Hand hält und einen Mann im Studio und die unterhalten sich und so und ja und bla 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 und hier so die 100 größten Aktien in Großbritannien, so, die haben einen Satz und dann siehst du so diese vertikale Linie. So, oh ja, oh, das sieht ja schlimm aus. Oh mein Gott, das ist bla 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 bla. Ja, aber warte, das eigentlich Schlimme kommt ja erst noch, weil nämlich in diesen Top 100 Aktien sind halt viele auch europäische Aktien drin, denen das nicht ganz so viel ausmacht. So die 250, die Top 250 sind die spannenden, weil da sind die ganzen britischen Firmen drin. Und das sah noch mal schlimmer aus. Und dann hat so der Moderator, und das war für mich so einer der Sätze des Tages, hat so die Frage gestellt, so, ja, wie sieht das denn aus? Bounce das noch mal, so wenn das unten so bla, oder und so, und dann meinte der so, dieser Börsenfuzzi so wirklich super trocken, so, yeah, but the dead cat bounces too when you drop it on the floor. Also ja, aber auch eine tote Katze bounced, wenn man sie auf den Boden schmeißt.
Okay.
Also es war wirklich, das war so klar. Und genauso hat der Moderator auch reagiert, wie du gerade so. Okay. Und das war so irgendwie so dieses... Dann haben sie weitergemacht, haben sie halt rübergeschaltet, haben sie zu irgendjemandem, einen Konservativen, der so, was ist denn, wie geht's denn jetzt weiter? Wird jetzt Cameron jetzt zurücktreten? Cameron tritt nicht zurück. Alles wird gut werden, alles. Und während der noch erzählte, kam das Splitscreen rein und sie bauten das Podest auf vor Number 10. Und dann haben sie noch eine andere eingeschaltet, die so, nein, wir darf nicht zurücktreten, muss durchhalten, bla bla bla, und wir hängen noch und so. Und er kam raus und dann trat er halt zurück, beziehungsweise hat nur angekündigt, dass er demnächst zurücktritt. Und dann war so dieser Moment so, wow, das geht alles so schnell. Das ist so, ja. All diese Prognosen, alles, was vorher gesagt worden ist, was passieren wird, das passiert und das passiert mit einem unglaublichen Tempo.
Die Zeit hatte ja einen ziemlich guten
ich habe den mitgelesen, das war fast wortwörtlich, was die gesagt haben.
Ja, ja. Ja. Die haben, glaube ich, 20 Minuten haben sie sich verschätzt mit Cameron's Statement.
und auch so diese die Zitate von Le Pen und sowas, die waren fast wortwörtlich. Das war echt beängstigend. Also so dieses, dass niemand das wissen konnte, was passiert. Es gab Leute, die zumindest den ersten Tag ganz gut vorhergesagt haben.
Auf jeden Fall. Die Vorhersage, das ist halt echt die Sache, ne? Also man hat wirklich das Gefühl, dass da niemand, also zumindest von dem politischen Personal in Großbritannien, den Fall eingeplant hat, dass die Abstimmung so ausgeht, wie sie ausgeht, ja. Und zu allerletzt ihre
Und zu allerletzt, was?
Unfassbar. Ich komme da nicht drüber hinweg. Also ich lese halt auch ganz viel, so jetzt gerade irgendwie diese ganzen britischen Medien.
Ja.
Und wie unfassbar planlos die alle gerade,
ja,
so.
Ja, Number 10 sollte doch einen Plan haben. Wieso hat denn Number 10 keinen Plan?
Ja, genau, genau. Ich meine, Johnson, ja. Und oh Gott, oh Johnson. Ey, wie der sich momentan versucht, irgendwie da rauszurudern mit. ja, das ist ja alles, es darf ja alles gar nicht so heiß gegessen werden.
War doch noch Spaß.
Genau, es war doch alles gar nicht so gemeint. Also so ein, Fuck-up. Also und das Krasse ist ja, also, und das finde ich so abgefahren. Also klar, ja, irgendwie, dass Cameron im Arsch ist, keine Frage. Ja, der Typ hat das Ding eingefädelt, er hat sich verzockt. Er ist einfach, er wird in die Geschichte eingehen als der größte Vollidiot, der jemals in Großbritannien geregiert hat, ja. Das ist keine Frage, ja.
Ohne Not dieses Land an den Rand eines Zusammenbruchs gebracht. Das ist wirklich, das muss man erstmal hinkriegen.
Vielleicht auch darüber hinaus. Ja. Zumindest politisch derzeit. Also, und dann natürlich, dass Johnson jetzt halt der Gewinner, also der eigentliche Gewinner der ganzen Sache, so der Frontmann, dessen Kampagne jetzt sozusagen gewonnen hat, dass der jetzt so im Arsch ist, das ist unfassbar. Und jetzt kommt das Krasse, dass noch nicht mal Labour, noch nicht mal die Opposition, die ist ja auch so im Arsch.
Ja, das ist wirklich.
Die ist ja genauso im Arsch. Weil der Corbyn.
Die haben gar keine Zeit, sich darüber lustig zu machen. Das ist echt unfassbar.
Ja, weil der Corbyn ist ja auch ein EU-Kritiker, ja. Und jetzt stehen die alle da und keiner weiß mehr so richtig, was seine Rolle ist, ja. Und im Endeffekt ist eigentlich so mehrheitlich sehr, sehr pro EU. Also so die ganzen EU, die ganzen Labour-Anhänger haben ja alle mehr oder weniger pro EU gestimmt und innerhalb des Parlaments sind die auch alle pro EU. Nur halt Corbyn ist halt immer schon lange so ein EU-Kritiker gewesen und hat sich ja sehr, sehr zurückgehalten bei dieser ganzen Debatte. Und ich meine, so Corbyn, der wurde ja irgendwie als die linke Hoffnung ganz lange jetzt irgendwie auch in Deutschland total gefeiert. Und ich meine, der ist jetzt plötzlich so bedeutungslos. Der ist einfach komplett bedeutungslos. Alles, worum es jetzt geht, also für
England. Es ist nur die Frage, wann er zurücktritt.
Spielt er, genau. Und es gab ein Misstrauensvotum gegen ihn, jetzt gerade heute, jetzt vorhin.
Ach, ja. Das gab's schon.
Und das kommt ja, jetzt erst. Und ich hatte, glaube ich, irgendwie gelesen.
Okay, erzähl einfach weiter.
Jedenfalls weigert er sich zurückzutreten. Ja. Es ist, also ich sag mal so, ne, also es braucht nicht mal nur Neuwahlen, es braucht das gesamte politische System, ist in sich zusammengekracht und es braucht einen kompletten politischen Reboot, um da noch irgendwas auf die Reihe zu kriegen in diesem Land. Unfassbar. Das ist unfassbar, wie innerhalb von so kurzer Zeit ein Land, das völlig normal läuft, völlig okay irgendwie dasteht, eine völlig okay Ökonomie hat, ein völlig nicht schönes, aber irgendwie funktionierendes politisches System von einem Moment auf den anderen in das totale Chaos zusammenkracht, ja.
Ich glaube, das war schon vorher so eher kaputt. Also das, ich meine.
Natürlich, alle Systeme sind irgendwie so ein bisschen kaputt, so, ja. Also ich meine, aber das ist jetzt totale Handlungsfähigkeit auf der vollen ganzen Linie. Das ist unglaublich. Das ist,
was Handlungsfähigkeit ja gesagt?
Handlungsunfähig, sorry, ja. Genau. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist unfassbar.
Das ist wirklich zutiefst beeindruckend. Und das ist so, ich finde auch so die ganzen Reaktionen darauf. Ich finde so auf der einen Seite, also wenn ich so meine Timeline hoch und runter lese, deutsche Politik, wenn ich das richtig mitbekommen hatte, hat Merkel jetzt so quasi gesagt so, nee, wir lassen denen noch ein bisschen Zeit und die SPD, nee, wir müssen jetzt bla bla bla, wo ich total auf Merkels Seite bin. Ich würde sagen, gib denen mal die Chance, sich das vielleicht nochmal anders zu überlegen.
Ja, das ist so eine gute Idee. Naja, es ist nicht ganz so. Also es gab halt jetzt relativ schnell gab es halt sowohl von dem, oh Gott, jetzt fallen mir gerade die. Also es gab jetzt vom EU-Kommissionspräsidenten.
Ist das Schulz?
Nein, Schulz ist der Parlamentspräsident. Ah. Aber auch so von Schulz und von
Juncker?
Gott, warum komme ich Juncker? Oh Gott, ich bin jetzt richtig. Ich habe ganzen Tag den Namen im Kopf und das fällt mir nicht an. Also sowohl von Juncker als auch von Schulz gab es relativ schnelle Reaktionen mit so, ja hier, wir wollen sofort den Artikel 50 auf dem Tisch haben. Also Artikel 50 der Lissabon-Verträge regelt halt eben den Austritt eines Staates. Und sobald man den getriggert hat, um das mal zu sagen, ja, dann hat man genau 2 Jahre, um die Austrittsbedingungen zu verhandeln und das ist dann auch nicht mehr rückgängig zu machen, wenn das einmal getriggert ist. Und Und dann ist man halt draußen. Ne? Und das ist natürlich für die UK insgesamt ein schwieriges Unterfangen, diesen 50 zu triggern, denn sobald sie ihn triggern, tickt die Uhr und sie sind im Endeffekt in einer beschissenen Verhandlungsposition. Und das ist keine besonders ratsame Sache. Andererseits ist das der einzige Weg halt raus, ja. Und ja, Merkel hat dann halt am Anfang dem Ganzen ein bisschen widersprochen und meinte so, ja, sie sollen sich mal nicht so schnell überstürzen, wir haben ja Zeit und so weiter und so fort, aber ich glaube ganz einfach, Juncker, der ist verdammt fucking sauer und ich kann das auch komplett verstehen, wenn du dir überlegst, ne, dass Cameron dieses ganze Referendum ja auch deswegen eingefädelt hat, um die EU zu besseren Konditionen zu erpressen, was er ja erst vor kurzem über wochenlang einen Verhandlungsmarathon gemacht hat. Ja, er hat ja mit diesem Referendum hat er ja versucht, die EU-Kommission und die EU-Institutionen zu erpressen. Und Juncker ist und Schulz und so weiter und so fort, die sind ja alle durch diesen scheiß Prozess gegangen. Die haben sich halt von Cameron halt echt irgendwie einen reinwürgen lassen. Und jetzt kann ich verstehen, dass die ein bisschen pisst sind.
Also dass man das menschlich verstehen kann, das kann ich total nachvollziehen. Ich finde so ein bisschen, so gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass auch in meiner Timeline kommt irgendwie so Schadenfreude hoch. Das ist mir gestern, ist es mir stark aufgefallen, als irgendwie in meiner Timeline so ein Link rumgeht, Britain already pull paragraph 50 oder wie auch immer, irgendwie so eine Seite, wo so diese, so eine berühmte Ja-Nein-Seite, wo da nichts draufsteht.
Also, ja, genau, ja.
Und wo ich mich so kurz fragte, hat das jetzt irgendein britischer Nazi gepostet, gebaut, diese Seite? Oder war das jemand aus meinem Dunstkreis? Und weil irgendwie war so vor einer Woche war noch so totaler Konsens, das wird nicht passieren und das darf auch nicht passieren. Und dann kommt so dieses, ja, das war ja die Alten haben der Jugend ihre Sachen, ihre Zukunft geklaut und so diese ganzen Sachen kamen dann hoch. Aber gleichzeitig eben trotzdem so dieses, ja, jetzt müsst ihr aber auch raus, jetzt aber schnell, hopp, 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 hopp.
Und ich muss sagen, da gehöre ich auch mit dazu. Ich habe da auch meine Meinung echt geändert zu. Also,
okay.
Ich war natürlich gegen das Referendum, ich war gegen den Brexit und als das passiert ist, habe ich gedacht, scheiße, scheiße, scheiße und das ist richtig kacke und das darf nicht passieren, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben.
Mhm.
Dann habe ich aber, je länger ich gelesen habe, war relativ klar, welche Position Johnson jetzt einnehmen würde. Also Boris Johnson, der Campaign-Führer sozusagen, der jetzt eben davon redet, mithilfe, dass man das ja vielleicht auch gar nicht so überstürzen sollte jetzt mit diesen 50 und dass man ja erst einmal gucken muss, was man da jetzt irgendwie rausverhandelt bekommt und so weiter und so fort. Ja. Und da war mir relativ klar, Johnson wird den Brexit weiterhin als Erpressungshebel versuchen zu benutzen, um bessere Verträge rauszuhandeln.
Natürlich, das wird er versuchen.
Und da war mir klar, scheiße, das hier ist nicht einfach nur ein Einzelproblem, sondern das ist ein systematisches und das ist ein systematisches vor allem, was die UK betrifft. Und wenn du dir, und das geht, es ist so ein bisschen, mir geht das so ein bisschen wie sozusagen, wenn man so aus einer abusive Relationship kommt, ja, wo man so eine Zeit lang, wo man erstmal traurig ist, nachdem sie zu Ende ist, aber wo man nach einer Zeit lang realisiert, scheiße, eigentlich hat mich dieser Partner die ganze Zeit nur verarscht. Und ich glaube ganz ehrlich, dass Europa so ein bisschen diesen Realisierungsprozess bei der UK macht, weil wenn du dir die Geschichte zwischen UK und der EU anschaust, dann war das eine abusive Relationship von der UK gegen die EU. Sie haben von Anfang an über Jahrzehnte lang sich immer Sonderkonditionen rausgehandelt. Sie hat die nationale Politik immer alle Probleme, die es in ihrem Land gab, immer weiter sozusagen hat sie immer auf die EU gezeigt und so getan, als ob die EU daran schuld war. Alle hausgemachten Probleme wurden immer auf die EU geschoben. Diese Stimmung, die dort jetzt zum Brexit geführt hat, die wurde jahrzehntelang geschürt und aufgebaut. Vor allem die Tories, aber auch New Labour, hat über Jahrzehnte lang die EU missbraucht, einerseits als politischen Blitzableiter. Klar. Und andererseits Sonderkonditionen rausgepickt und immer nur sozusagen die Rosinen rausgepickt, keinerlei Verpflichtungen eingegangen, sondern immer nur die Vorteile rausgezogen. Sie haben wirklich über Jahrzehnte lang der EU sehr, sehr viel, ich würde fast eigentlich sagen, ich weiß nicht, ob die EU überhaupt von dieser Partnerschaft profitiert hat, sondern ob es nicht tatsächlich so war, dass im Endeffekt die UK und ihre Politik der EU mehr geschadet hat als genutzt hat. Und man muss sagen, das ist nicht nur diese Vorteile, die sich rausgemacht haben, sondern auch im Endeffekt, sie waren immer der große Bremser bei allen möglichen, bei allen Prozessen der Integration. Sie haben immer gebremst, sie wollten immer nicht mitmachen, sie haben immer ihr Veto eingelegt. Für all die neoliberale Scheiße, die in der EU passiert ist, waren ebenfalls die Briten die Vorreiter. Für all die widerlichen Initiativen von Vorratsdatenspeicherung etc. und Überwachungsgesetze waren ebenfalls die Briten verantwortlich. Alles Schlechte, nicht alles natürlich, aber vieles von dem Schlechten und funktioniert hat, lag an den Briten. Und ich glaube mittlerweile, ja, verdammt, lasst die Briten gehen, dann wird es besser gehen.
Also ich glaube, ich habe jetzt keine Statistiken geführt, an wie viel Schlechten sozusagen innerhalb der EU Großbritannien schuld ist. Ich nehme an, das ist nicht ganz so einseitig verteilt, wie du es gerade sagst. Aber also dass gerade in Großbritannien eine große Feindlichkeit gegenüber der EU schon sehr, sehr lange existierte und dass
eine geschürte halt, von den Politikern geschürte.
Auch von den Medien. Also ich habe neulich erstmal gelesen, Margaret Thatcher, die war ja ursprünglich eine große EU-Befürworterin, die ist dann quasi im Laufe ihres Lebens zu einer Feindin mutiert, weil sie halt den wirtschaftlichen Teil ganz toll fand, aber halt auf den Rest keinen Bock hatte. Und ich glaube, das ist tatsächlich so relativ weit verbreitet bei den Briten, so dieses lasst uns handeln, aber ansonsten lasst uns in Ruhe Gedanke dabei. Und also ich probiere das ein bisschen weiträumiger zu sehen. Was meine Meinung zu dem Thema ist, ich glaube, an diesem Brexit kann die EU im Zweifelsfall zerbrechen. Und das halte ich nicht mal für sonderlich unwahrscheinlich, weil einfach in dem Moment, in dem in einem Land gesehen wird, dass man austreten kann. Und ich weiß nicht, ob wenn du jetzt die Volksbefragung machen würdest, gerade mit der aktuellen Stimmung, ob nicht einige Länder, bei einigen Ländern da mehr als 50% rauskommt, wenn man auch ein bisschen Wahlkampf vorne wegschiebt. Also in Deutschland ist ja gerade die EU jetzt nach dem Brexit so beliebt wie, oder stehen die Leute so hinter ihr wie lang nicht mehr. Aber das heißt ja auch nicht, dass das so bleiben muss. Ich kann mir vorstellen, dass die Polen relativ bald raus wollen. Bei den Franzosen wäre ich auch nicht sonderlich überrascht, so wie die derzeit wählen. Und irgendwie glauben da alle, irgendwie Schweden, weiß der Teufel was, dass also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Brexit jetzt der Anfang vom Ende wäre. Und darüber hinaus sehe ich halt, dass Großbritannien halt zu einer europäischen Einigung irgendwie dazugehört. Und das ist halt ein sehr großes Land mit sehr, sehr vielen Menschen, die da leben, die halt jetzt teilweise scheißen sie drauf, ist ja offensichtlich, ansonsten hätten sie ja nicht abgestimmt, aber eben dieses, dass die Gefahr besteht, dass britische Menschen, gerade junge Leute, sich nicht mehr frei nach Europa bewegen können. Ich glaube, es macht sich keiner ein Bild davon, was das für Konsequenzen hat, weil halt die Großbritannien und die EU so eng verwoben sind. Also ich habe neulich gelesen, das war bei Boing Boing, dass Großbritannien jetzt erstmal ein neues Patentrecht aus dem Boden stampfen muss, weil die halt nur europäisches Patentsystem haben seit ein paar Jahren. Im Wesentlichen. Über die Details. Die müssen Handelsverträge aushandeln mit der ganzen Welt. Sie müssen alle Firmen, also ich meine jetzt zum Beispiel so Silicon Valley Firmen wie Facebook, die im Augenblick halt in Großbritannien sitzen, weil halt, wenn sie Leute in Europa einstellen, können sie die einfach rüberfliegen nach Großbritannien, nach London und dann sagen, hier, arbeitet doch von hier aus, das könnt ihr problemlos machen. Das sind alles Dinge, die plötzlich zumindest in Frage gestellt sind. Und das ist, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist alles zu viel, um es zu verspielen wegen, also um sich sozusagen auf diesen Bodenkampf, diese Schlammschlacht einzulassen, nämlich irgendein Johnson probiert jetzt, weil er festgestellt hat, dass er sich im Brexit nicht erlauben kann, dass er jetzt wenigstens probiert, noch irgendwie bessere Konditionen rauszuhandeln. Ich würde sagen, also wie die genauen Verhandlungen dann aussehen sollen, keine Ahnung, aber dass man erstmal zumindest vom Gestus her sagt, liebe Briten, wir haben gesehen, wie ihr abgestimmt habt. Jedem kann mal Fehler passieren. Macht euch doch erstmal einen Kopf unter euch und sagt uns dann, wie es ausgeht. Wir probieren euch hier keinen Druck zu machen. Weil ich glaube, dass jetzt Druck aufbauen dazu führt, dass, also irgendwie so kommt mir Großbritannien gerade vor wie ein Tier, das sich selber verwundet hat. Und ein verwundetes Tier kann sehr schnell sehr gefährlich werden und noch größere Dummheiten machen. Und das ist so ein bisschen so meine Befürchtung gerade. Also insofern lieber milde walten lassen.
Was ich erstmal sagen wollte, ich hatte auch zuerst meine größte Angst, nachdem ich das gelesen habe, auch mit dem Brexit, war auch irgendwie scheiße, jetzt bricht die EU auseinander. Ne? Jetzt kommen sie, jetzt werden sie alle kommen und dann hat ja auch der Gerd Wilders gleich gesagt, hier für in den Niederlanden wollen wir das auch haben und die Le Pen meinte, ja und wir Frankreich und bla bla bla, ja. Habe ich mir dann auch gedacht, oh scheiße, 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 ja. Auf der anderen Seite denke ich mir aber mittlerweile, alleine was jetzt guckt die ganze Welt gerade auf Britannien, ja. Und sie sieht, wie plötzlich ein ganzes Land aus einer im Endeffekt auch eigentlich aus einem Wahn erwacht, ja, einem Wahn, der ihr von Medien und Politikern auf wurde mit diesem EU-Hass und mit dieser Anti-EU-Stimmung und mit dem Versprechen, wenn es erst aus der EU rausgeht, dann wird alles gut, ja. Also wie sie aus diesem Wahn gerade aufwacht und merkt, fuck, selbst der Letzte merkt, das war totaler Bullshit, was die uns erzählt haben. Das passiert ja gerade. Also das passiert ja gerade. Die ganzen, ich meine, sogar die Brexit-Befürworter, sogar die offiziellen großen Brexit-Befürworter realisieren ja gerade, dass all das, was sie versprochen haben und was sie und so weiter und so fort, dass das alles völliger Kokolores war.
Ich glaube, sie sind alles aus der Luft gegriffen.
Sie waren sich dessen schon vorher bewusst. Sie sagen es aber einfach. Sogar der Farage hat ja gesagt, irgendwie hier die 350 Millionen pro Woche, die wir ins NHS reinstecken wollen, eine Fehlinformation. Hey, wir haben das zwar auf die Busse gedruckt, aber so what? So, ja, und der Boris Johnson schreibt halt irgendwie auch irgendwie so, ja, sorry, vielleicht sollten wir doch irgendwie zu gucken, dass wir ein Agreement finden, das im Endeffekt das gleiche macht wie die EU. Also alle rudern gerade mega zurück und das und alle gucken gerade auf London und auf die UK. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine extrem disziplinierende Wirkung entfaltet. Mhm. Auf alle anderen, sag ich mal, Leute, die glauben, mit rechtspopulistischen, einfachen Antworten halt abgespeist zu werden. Ich glaube, die Briten haben sich, stellvertretend für alle anderen einmal so richtig doll verarscht. Und die Desillusionierungsphase, die jetzt eintritt und die, glaube ich, nach dem oder mit im Laufe des Brexit noch viel härter wird, ja, und noch viel schlimmer wird, die wird disziplinierend wirken auf alle anderen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Brexit sogar sehr, sehr viel mehr integrative Kraft und sehr, sehr viel mehr zusammenschweißendere Kraft und sehr viel disziplinierendere Kraft entfalten kann, als das Gegenteil. Also das glaube ich mittlerweile.
Also das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich bin, ich, Es gab so Nachumfragen sozusagen, wie glücklich denn die Leute im Nachhinein mit ihrer Stimme sind. Und da ist es eher so, dass die Remain-Befürworter von ihrer Position abweichen als die Leave-Befürworter.
Also die, komm, das ist jetzt, wann war diese Umfrage?
Na, die war halt 2-3 Tage später. So viel Zeit ist halt noch nicht so seitdem vergangen. Und ich glaube einfach, dass die Wahlkämpfer, die dafür geworben haben vorher, dass die sich jetzt zurücklehnen und sagen, ach, war doch alles Spaß. Die Versprechen, die wir gemacht haben, waren doch eh nur Versprechen, wisst ihr doch. Denen war das schon vorher klar. Das ist nicht so, dass die plötzlich jetzt durchgerechnet haben, was tatsächlich auf sie zukommt und so, sondern das war denen vorher klar, dass das aus der Luft geholte Versprechen sind. Und jetzt geben sie es zu.
Farage halte ich für so dumm übrigens. Also den halte ich wirklich für so dumm, dass er das nicht gemacht hat.
Ja, also dass er quasi der ist richtig dumm, aber er ist auch, also wenn er sich im ersten Interview quasi, das war ja direkt noch am selben Morgen. Das war ja wirklich, da war ja Cameron noch kaum zurückgetreten, wo er gesagt hat, nee, also das nee. Das wusste der schon 12 Stunden vorher, dass er Nein sagen wird, wenn er diese Frage gestellt kriegt. Das hat er sich nicht spontan ausgedacht. Und hier das Boris Johnson, ich glaube, der hat sich tatsächlich verzockt. Ich glaube, der hat irgendwie drauf vertraut, ist ja so, dass Cameron wie versprochen quasi, okay, sobald das vorbei ist, pullen wir den das mit der mit dem also dann starten wir sofort die Austrittsverhandlungen.
Nicht damit, dass das Referendum ein Erfolg wird. Der hat drauf spekuliert, dass es kein Erfolg wird.
Ja, aber was hätte er davon gehabt?
Dann hätte er diese ganze EU-Position hätte dann halt weiterhin aufrechterhalten können, lassen können, dann sofort und hätte damit Cameron intern weiterhin Druck machen können. Und dann hätte er innerhalb der Tories, hätte er dann die ganzen EU-Gegner hinter sich als, also im Endeffekt, Cameron hat das Ganze ja eingefädelt, weil die Tories in dieser EU-Frage so krass gespalten sind. Mhm. Ja? Und Cameron wollte ja dadurch sozusagen, dass diese Frage ein für alle Mal geklärt Position an die EU-Gegner und dann halt sozusagen, jetzt haben wir einmal abgestimmt und jetzt können wir diese Politik einfach so fahren und Gero? Ah, scheiße. Moment, ich muss mal ganz kurz, ja.
Ja. Also was ich glaube, egal wie das Ergebnis sein wird, die EU und dieses ganze Zusammenleben wird dadurch ziemlich massiv angeschossen. Okay, also ich hab nur noch kurz gesagt, egal was was das Ergebnis davon sein wird, es wird die EU massiv schwächen. Also egal, ob die Briten jetzt drinbleiben durch irgendeinen blöden Trick oder ob sie tatsächlich rausgehen, es wird erstmal schlechter werden für die EU.
Also das, also wirtschaftlich klar, ne? Also England ist ein wichtiger Wirtschaftsraum und um England zu verkleinert zu werden, ist erstmal scheiße für die EU. Aber es ist jetzt, glaube ich, durchaus verkraftbar auf der einen Sache. Ich glaube aber politisch ist es eben ein Gewinn, das habe ich ja aber schon mal ausgeführt. Die Frage ist jetzt, es gibt jetzt diese Frage, was passiert ist, ne? Irgendwie keiner will diesen Artikel 50 triggern und das kann man auch verstehen. Selbst wenn man ein totaler Befürworter des Brexit ist, ja, will man das eigentlich nicht als Engländer, weil man sich dann in eine scheiß
Verhandlung. Sie müssten das auch durchs Parlament kriegen. Wie sollen Sie das durchs Parlament kriegen ohne Neuwahlen?
Ist die Frage, müssen sie es durch Parlament kriegen oder kann das der Premierminister
alleine entscheiden? Das ist wohl in Großbritannien relativ klar geregelt, das muss das Parlament mitbestimmen und die EU sagt halt, das muss durch die entsprechenden Gremien in den entsprechenden Land abgesegnet werden, so ein Austritt. Das kann ja nicht jeder machen. Und das kann nicht die Queen machen und ich glaube, das kann auch nicht der Premierminister machen, sondern das muss er sich da vom Parlament abholen, den Rückhalt. Und ja. Ich weiß nicht, ob er den kriegen würde im Augenblick. Ich weiß nicht, ob man den ohne Neuwahlen kriegt. Und ich glaube, nach Neuwahlen, wenn sich die Liberalen nicht so total zerlegen würden, dann würde es da ganz anders aussehen. Also ich halte den Versuch, diesen Träger jetzt tatsächlich auch zu pullen, für ziemlichen politischen Selbstmord. Und insofern will ihn keiner machen. Aber
ja, klar.
Das ist übrigens der Hauptgrund, warum ich glaube, dass es tatsächlich nicht tun will. Die Leute, die, also der Farage, der wird es vielleicht machen. Der ist irre genug. Aber der ist halt nicht in der Position dafür. Der ist halt nicht Premierminister und der ist halt nicht im Parlament und er hat keine große Partei, die viel Macht hat. Und tja.
Ja, das ist echt jetzt, was passiert. Also jetzt erstmal bis Oktober hat der Cameron ja gesagt, dass er erstmal am Start bleiben wird. Dann gibt es einen Parteitag der Tories und dort wird dann sein Nachfolger bestimmt, der wahrscheinlich Boris Johnson sein wird, wenn nicht die wenn die politische Stimmung überhaupt gegen ihn sich jetzt so wendet, dass er demnächst am nächsten Baum hängt, weil ich glaube, da hat es eine ganze Menge
Hass gerade gegen ihn. Selbst wenn er gute Chancen hätte, will er das machen? Will er sich tatsächlich da wählen lassen zu einem Premierminister, wo absolut klar ist, dass der einzige Grund, warum er dazu gewählt ist, um diesen Vertrag zu pullen? Also um diesen Austritt voranzutreiben, was er offensichtlich nicht so richtig Bock drauf hat. Und da ist doch die Frage, ob er nicht lieber irgendeinen Strohmann antreten lässt oder sowas. Oder ob er sich da erstmal raushält und sagt, naja, ich warte jetzt erstmal, bis der Nächste über diese Affäre stolpert und dann werde ich Premierminister oder sowas. Also
ich halte auch Neuwahlen für relativ wahrscheinlich, weil wie gesagt, das politische System ist gerade komplett in Jeopardy. Ja? Also da ist gerade, das muss sich komplett neu sortieren jetzt gerade. Und dann ist die Frage, zum Beispiel, wenn es dann Neuwahlen gibt, ja, dann kann es natürlich sein, dass zum Beispiel dann Labour antritt mit dem Wahlkampfversprechen, wenn ihr uns wählt, dann wird es keinen Brexit geben. So, ja, und sich die dadurch versuchen, eine Legitimation für ein Nicht-Brexit. Muss ja sehen, politisch ist es ja so, dass so ein Referendum, also so ein Plebiszit, hat ein unfassbares politisches Gewicht. Selbst wenn es jetzt rechtlich nicht bindend ist,
ne? Ja, klar.
Hat aber erst einmal sozusagen eine Volksbefragung. Ja, es ist sozusagen die höchste Autorität, die es gibt in einer Demokratie, ist eine Volksbefragung. Ja, weil das Volk hat jetzt sozusagen gesprochen. Und du kannst nicht einfach als Parlament, also kannst du schon, natürlich kannst du einfach sowas ignorieren, aber das ist dann halt, dann bist du politisch ganz schön im Arsch. Und das kann sich so ein Parlament nicht machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt so ein Wahlkampf stattfindet, wo jetzt Labour zum Beispiel damit wirbt, unter uns wird es einen Brexit nicht geben oder so, ja, dann könnte man da sich dadurch halt entsprechende Legitimation holen, zu sagen, so, ja, wir sind jetzt hier die Brexit, wir sind jetzt die neue Regierung und die neue Regierung sagt es einfach, Artikel 50 kommt nicht in Frage.
Naja, aber und, also ich sehe das, also ich glaube auch an Neuwahlen eben ein bisschen aus anderen Gründen, weil ich glaube, dass das Parlament als Parlamentarier, in Deutschland bist du nur deinem Gewissen verpflichtet sozusagen und ich nehme an, in Großbritannien wird da eine ähnliche Formulierung irgendwo drinne stecken und wenn und dass die Parlamentarier im Augenblick halt doch tendenziell noch eher Euro-Befürworter sind oder EU-Befürworter sind. Und dass die dann halt im Zweifelsfall sagen, also mit uns wird es das nicht geben, dann müsst ihr euch im Zweifelsfall ein Parlament wählen, was das auch durchzieht. Und halt Neuwahlen ausrufen. Und wenn dann eben nach den nächsten Neuwahlen die Ergebnisse nicht so sind, dass das auch durchgezogen wird, dieser Austritt, dann war es das eben.
Nein, also ich meine, du musst halt schon sehen auch, also ich meine, du weißt, ne, diese ganze Gewissensgeschichte ist halt auch sehr pro forma, ne? Und
wenn ja, es drauf
ankommt, werden die Leute schon eingepeitscht.
Natürlich.
Und der Punkt ist natürlich, dass du als Parlamentarier auch so ein Referendum nicht einfach ignorieren kannst. Und selbst wenn du persönlich nicht für den Brexit bist, aber irgendwie der Tory-Fraktion angehörst und die Tories jetzt sagen, so, wir haben dieses Referendum gemacht und es ist das Ergebnis, müssen wir dem auch irgendwie stattgeben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du da die Leute diszipliniert bekommst, für den Brexit zu bestimmen. Also das glaube ich schon. Also das
ich bin gespannt.
Also ich sag mal so, dieses Referendum ist halt erstmal ein riesengroßer Haufen Legitimation, der da gerade so in der Mitte des Raumes steht, und man kann an dem eigentlich nicht so richtig vorbei. Ja? Also man muss da entweder ein Gegenreferendum hinstellen oder man muss da wirklich einen langen Wahlkampf führen und keine Ahnung. Aber es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, dieses Referendum zu ignorieren. Das ist halt
Das stimmt. Aber was wir ja zum Beispiel schon mal angefangen haben, am Anfang wurde es ja so extrem binäre Frage dargestellt. Da wurde es ja so dargestellt, also entweder wir bleiben drin und es wird ganz und bla 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 und oder wir gehen raus und sind komplett draußen, und es wurde so sozusagen Licht der Freiheiten, auf der anderen Seite Tyrannei und von der anderen Seite dann entsprechend anders dargestellt. Gerade von den Exit-Befürwortern oder Leave-Befürwortern war es ja hat man ja mitgekriegt, wie die quasi augenblicklich in dem Moment, in dem die Ergebnisse da waren, den Modus umgeschaltet haben, nämlich von, naja, so ganz raus wollen wir halt doch nicht, wir wollen halt in dem Wirtschaftsbereich gleich drinnen bleiben und so weiter und so fort. Und es ist ja auch durchaus legitim davon auszugehen, dass viele von den Leave-Befürwortern genau das wollten. Dass sie nämlich gar nicht wirklich ganz weit raus aus der EU wollten und na, wir sind jetzt komplett und am besten noch die Insel noch ein bisschen in Atlantik rausschippern, sondern dass sie natürlich schon noch weiterhin eine Verbindung zu Europa haben wollten, aber eben nicht in allen Auswüchsen sozusagen oder in allen Details. Und insofern kann man sich da so langsam so ein bisschen vortasten und kann sagen, naja, so ein richtiger Leaf war das ja von vornherein nicht. Und ob wir jetzt, also ob da jetzt noch EU drüber steht, wo wir nachher drinne sind oder nicht, na kommt Leute, das ist doch im Endeffekt scheißegal. Guckt mal, was ich hier noch rausgehandelt habe. Da muss halt mit irgendwelchen irgendwo mit rumgewedelt werden, was wir an tollen Kompromissen rausgehandelt haben in der Verhandlung mit der EU. Die EU geht auf der anderen Seite rum und sagt, hier, wir haben für uns den geilen Deal rausgehandelt und im Endeffekt bleibt alles beim Gleichen. Und im Endeffekt ist gar nichts so großartig passiert und der Volkswille beruhigt sich wieder. Also ich halte das für zumindest eine realistische Möglichkeit. Ich sage jetzt nicht, dass es automatisch so kommt, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Leute auf die Barrikaden gehen würden und sagen, oh, wir haben dafür gestimmt, jetzt brennen wir das Parlamentsgebäude ab oder sowas. Also halte ich für unwahrscheinlich. So explosiv ist es.
Nee, das will ich auch gar nicht sagen, aber ganz kurz, schöne Podcast-Empfehlung, der relativ neue Podcast von Philipp Banse und Ulf Burmeier, Die Lage der Nation, die haben auch eine sehr schöne Brexit-Folge gemacht und die haben einen interessanten Punkt gemacht, das sehr schön aufgedröselt. Man muss ja bedenken, dass die EU ein unfassbar komplexes Vertragswerk ist, das eben aus verschiedenen, sag ich mal, Organisationen, Institutionen und Verträgen besteht, die innerhalb der EU nicht alle Staaten machen alles mit, so, ja, und gerade, wie gesagt, Großbritannien hat sich da ja auch immer irgendwie so seinen ganz eigenen Mix zusammengestellt, wo es mitmacht und wo es nicht mitmacht, und im Grunde genommen ist genau deswegen der Punkt, den du gemacht hast, auch sehr richtig zu sagen, es ist völliger Quatsch, damit ja, nein drüber antworten zu müssen, weil im Endeffekt müsste man eigentlich fragen, will man bei dem Schengen-Raum mitmachen, will man bei der Währung, alles nicht, aber
auf einer Skala von 0 bis 100, wo wärst du denn gerne?
Nee, beziehungsweise die einzelnen konkreten Verträge abfragen, ja, will man dabei mitmachen, was stört denn eigentlich genau bei der konkreten EU? Und das hätte erstens mal dieses relativ große Feld der Brexit-Gegner erstmal aufgeteilt in die, sag ich mal, Unzufriedenheiten, die es dort gibt, ja. Und zweitens hätte das die Leute überhaupt erstmal gezwungen, drüber nachzudenken, was sie an der EU überhaupt scheiße finden.
Man hätte eine Diskussionsgrundlage geschaffen.
War da überhaupt gar kein Gedanke dahinter, was sie jetzt eigentlich scheiße finden. Sie finden das nur irgendwie doof, alles, ja.
Naja,
also das meinte dann Ulf auch, dass es halt wahrscheinlich auch, beziehungsweise, dass dieses EU-Gegnerlager auch so extrem gespalten ist, im Sinne von die einen sind gegen den Neoliberalismus der EU und die anderen sind gegen die zu viel Regulierung der EU. Ja? Also das heißt, also mit anderen Worten, da gibt es dann halt sozusagen auch Leute, die sich in ihrer Meinung komplett spinnefeind sind und gegen den komplett oppositionellen Gründen gegen die EU sind. Ja? Also das ist halt auch ein extrem heterogenes Feld von diesen ganzen EU-Gegnern da.
Ohne Frage. Also das ist, ich finde, so, nochmal zu dem Thema Volksbefragung vielleicht ganz kurz. das wird ja jetzt immer so als als der Höhepunkt der Demokratie. Ich finde ja, also ich will das jetzt mal diesen Brexit-Vergleich. Ich will das mal mit einem anderen Beispiel vergleichen. Wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich habe hier so Schmerzen im Fuß und immer wenn ich auftrete so ein bisschen, kommt nur manchmal und dann sagt mir der Arzt, wir haben jetzt mal 100 Menschen befragt, ob sie dafür sind, dass ihr Fuß abgehackt wird oder dranbleiben darf. Das Ergebnis war, dranbleiben. Herzlichen Glückwunsch, hatten wir bisher noch nie. Tschüss. Das ist im Wesentlichen dieser Vergleich. Die Leute haben, also zum einen, es gibt Probleme mit der EU. Es gibt große Probleme mit der EU und die sind es wert, angegangen zu werden. Diese Fragestellung bei so einer Umfrage, bei so einem Volksentscheid, ist nicht dazu geeignet, diese Probleme in irgendeiner Form anzugehen. Weil das Ergebnis dieses Volksentscheids konnte entweder sein, lasst uns die Probleme, die die EU hat, ignorieren, oder lasst uns so tun, als ob die Probleme, die die EU hat, unlösbar wären und von vornherein aufgeben. Die Option, lasst uns die Probleme angehen, existiert nicht mal auf diesem Wahlzettel. Und das ist so dieses, Das hat man bei all diesen Volksentscheiden, weil es in den letzten Tagen auch so hochkommt, ja, die Linken jetzt plötzlich sind sie kaum, es ist mal nicht zu ihrem Gunsten ausgegangen, schon sind sie dagegen. Nehmen wir damals an hier in Berlin diesen Tempelhof-Entscheid, diesen Volksentscheid, der nach meinem Willen ausgegangen ist, wo eigentlich die Option, die ich angekreuzt hätte, nämlich nicht soll Flughafen bebaut werden, soll er nicht bebaut werden, wo meine Antwort eigentlich gewesen wäre, naja, vielleicht soll er zugebaut werden oder teilweise zugebaut werden, aber definitiv nicht von euch spacken. Und das sind Optionen, die gibt es nie bei sowas. Und dann wundert man sich, also dann macht man auf der einen Seite, macht man so ja, nein, binär, Volksbefragung. Und danach sagt man, oh, das Land ist tief gespalten. Ja, wie soll es denn anders sein, wenn ihr ihnen keine Wahl lasst? Wenn ihr ihnen nur die Wahl zwischen Schwarz und Weiß lasst. Haben sich alle für Schwarz-Weiß entschieden. Wer hätte das gedacht? Keine Grautöne dazwischen.
Ja, klar. Also das ist wirklich definitiv ein Problem der ganzen Volksbefragungsgeschichten, dass es halt immer runtergebrochen werden muss auf so eine...
Es muss runtergebrochen werden, ja. Es muss simplifiziert werden ohne Ende, weil ansonsten versteht es ja keiner. Und lass uns ehrlich sein, keiner von uns hat so wirklich Ahnung davon. Das ist hochkomplex, das ist im Detail sehr komplex. Und niemand hat die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und das ist ja eigentlich auch okay so. Das ist, wenn mein Dach kaputt ist, dann gucke ich auch nicht mal, vielleicht gucke ich erstmal nach, ob ich selber machen kann, aber dann stelle ich relativ schnell fest, nee, kann ich nicht selber machen. Die EU ist komplexer als irgendein Dach am Haus. Warum hält man es da plötzlich für angebracht, dass jeder aus dem Bauch heraus die richtige Entscheidung treffen kann? Also ich finde auch so dieses jeder soll, was ja öfters mal gemacht wird, so geht alle wählen, ihr müsst wählen gehen, das Wichtigste ist, ihr geht wählen. Nee, ist es nicht. Das Wichtigste ist im Zweifelsfall, geht wählen, um Himmels Willen, nehmt eure Macht zum Wählen, natürlich. Wenn ihr das Gefühl habt, eine grobe Ahnung zu haben oder auch wenn ihr keine Ahnung habt und irgendwie einfach irgendwas, ist euer gutes Recht, dürft ihr auch irgendwas wählen. Aber wenn ihr eigentlich nicht wisst, was ihr wählen wollt und nicht so richtig wissen wollt, dann lasst es einfach, dann geht einfach nicht wählen. Es ist im Zweifelsfall, macht euch vorher lieber schlau. Und das ist so, ach, scheiß Volksbefragung. Spielt halt nur den Populisten in die Hände. Ist halt so.
Ja. Also ich würde auch sagen, also irgendjemand hatte das schön zusammengefasst und meinte, wenn ihr Aktivisten für mehr direkte Demokratie seid, dann solltet ihr für euch für die nächsten 10 Jahre ein anderes Spielfeld suchen. Das war komplett diskreditiert.
Na, oder nicht. Also ich meine, wie viele Leute gibt es hier, die jetzt in den Nachrichten gesehen haben, oh, die Briten treten aus dem Euro aus, sich nie wieder mit dem Thema beschäftigen und sagen, wieso haben wir sowas eigentlich nicht? Bei den Briten hat es doch auch funktioniert. Nee, bei den Briten hat es nicht funktioniert. Du hast dir das bloß nie wieder angeguckt, nachdem du das Ergebnis gehört hast. Ich weiß nicht. Also ich glaube, also so wenn du das Volk befragen würdest, ob es mehr Volksbeteiligung hätte, möchtest du gerne mehr Beteiligung? Ja, nein. Wer würde da nein ankreuzen? Das ist eigentlich so, man kann jedes Thema in der Geschichte nehmen und kann feststellen, dass wenn man es auf so eine Ja-Nein-Fragen runterbricht, dass man den Problem einfach nicht gerecht wird. Ansonsten, wenn die Probleme runterbrechbar wären, dann bräuchte man das Volk auch nicht zu befragen, weil dann wäre die Antwort eh klar.
Ach. Wollt ihr Steuern
zahlen? Wollt ihr Steuern zahlen? Ja, nein. Ja, oh, vielleicht.
Ja, das ganze Steuern zahlen fand ich schon immer irgendwie doof. Ja. Ja, es ist halt, es ist echt schwierig, ne? Also, ich bin, ja, also, ach, ich weiß nicht. Ich kann mir auch mittlerweile vorstellen, dass die Briten schon versuchen werden, sich da herauszulavieren. Und irgendwann gibt es dann so ein unausgesprochenes Don't mention the 50 oder sowas, ja. Da redet man halt einfach nicht drüber, ja. Ja. Das ist dann einfach so die britische Lösung.
Es gab ja halt irgendjemand, es gibt von Seinfeld gibt's so eine großartige, hat jemand den Zusammenhang gebracht, so wo George im Brast seinen Job kündigt und im Nachhinein feststellt, dass er ja eigentlich gar nicht, also das, was das für eine beschissene Idee war, da zu kündigen, und wo er dann mit Seinfeld da sitzt und so, just pretend it didn't happen. You're an emotional person. Und wo das dann quasi auf Großbritannien, you're an emotional country. Stuff happens. Nobody cares. You made a joke.
Ja, es war doch alles nur ein großer Spaß. Es war doch alles nur ein großer Spaß. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie verlockend ist für viele, glaube ich jetzt, aber ich kann mir ehrlich gesagt wirklich nicht vorstellen. Wie gesagt, so ein Referendum ist halt einfach so eine große Sache.
Ja,
das ist halt einfach etwas, wo noch nicht so, das ist so ein riesengroßer Elefant. Da rennt man halt einfach dagegen, so.
Das stimmt, das ist ein Elefant, aber um jetzt bei schlechten Bildern zu bleiben, Europa und die UK sind seismische Platten, und die haben bestimmten Drift, und den haben sie einfach. Und selbst ein Elefant kann da nicht so irre viel gegen ausrichten. Das ist meine Meinung. Ich habe so das Gefühl, dass es einfach es würde mir sehr schwer, also ich kann mir nicht nur wirklich sehr schwer vorstellen, dass sich Geschichte so an so einem Links-Rechts-Straßenschild entscheidet. Bestimmt werden jetzt Leute tausende Beispiele finden, wo es das schon getan hat, aber wo so eine Ja-Nein-Entscheidung dann tatsächlich das Schicksal einer Nation entschieden hat. Das kann ich mir nur sehr bedingt vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht geht's.
Es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Desaster. Also lass uns mal ein bisschen über die Folgen reden. Also jetzt für UK, also für Europa ist klar, ne, Wirtschaftsraum England wird wegbrechen. Aber jetzt hast du halt zum Beispiel, also was jetzt relativ, wer sich als allererster gemeldet hat, waren natürlich die Londoner Banker. Und ich sag mal so, London ist ja so der große europäische Finanzplatz so. Und das ist richtig, richtig hammerhart, dass da wahrscheinlich irgendwie insgesamt über 100.000 Jobs weggehen. Die auch halt sozusagen, also mit den Jobs, die an den Jobs hängen, so, ja. Mhm. Also die City of London, die wird nicht mehr wiederzuerkennen sein. Also wenn das halt wirklich so durchgezogen wird. Und die sind ja, die ziehen ja jetzt nach Frankfurt. Ne?
Warum sollen sie jetzt damit warten? Also warum sollen sie jetzt vor der Zitterpartie, also die werden tatsächlich sagen, glaube ich.
Und die brauchen einfach Planungssicherheit. Das ist halt auch der Punkt. Sie wissen auch nicht, ob der Brexit jetzt wirklich durchgezogen wird oder nicht, aber sie können in der momentan, das ist halt auch der Grund, warum eigentlich irgendwann sich relativ schnell England trotzdem, also die Politiker trotzdem dazu entscheiden müssen, den 50 zu triggern oder aber öffentlich zu bekennen, es niemals zu tun, weil nämlich die Wirtschaft braucht halt in allererster Linie erstmal Planungssicherheit und nicht eine, und sie braucht einfach eine Entscheidung, ja. Und ja, also die ziehen gerade schon ab. Du hast dann zum Beispiel, weißt du,
und sei es nur, dass man sich ein zweites Mal aufbaut. Das muss ja nicht sofort die Hauptfiliale sein, aber dass man mal schon ein bisschen mehr Fläche in Europa anmietet oder in Frankfurt oder sowas. Das kann ja muss ja.
Nee, da gehen schon Leute gerade.
Also ja, klar. Nee, also mit mehr Fläche anmietet meine ich erstmal quasi die Filiale größer machen, dafür hier nicht ausbauen, so, vorbereitet sein, dass man das.
Die zweite Sache ist, England hat nicht mehr allzu viel Industrie, aber sie sind immer noch der drittgrößte Luft- und Raumfahrttechnik Industriestandort. Und rate mal, wer das ist.
Airbus.
Das ist Airbus. Und Airbus ist halt eine dezidiert und sehr, sehr politisch europäische Sache.
Ja.
Also Airbus hat auch schon rausgegeben, sie sind gerade, sie wissen auch noch gar nicht, wie sie sich dazu verhalten werden, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im Falle eines, die werden sich wahrscheinlich jetzt erstmal zurückhalten, aber sobald irgendwie die Richtung klar ist und der Brexit irgendwie in Anlauf genommen wird, werden die dort auch ihre Zelte abbrechen.
Das muss ja auch nicht mal so, das muss ja auch nicht so sein, dass die wiederum auch nicht, dass die jetzt irgendwie eine Fabrik sofort dicht machen, sondern es ist halt einfach, wenn es darum geht, wir müssen unsere Kapazitäten erweitern oder wir müssen die Fabrik modernisieren. Welche modernisieren wir? Die in Toulouse oder die in England? Ich glaube, die eher in Frankreich. Und ja, genau. Punkt. Also auch da, das muss ja nicht immer sofort das sofortige Kippen sein, sondern das kann ja auch ein langwieriger Prozess sein, den man erst in 10 Jahren so, ah ja, irgendwas hat sich da geändert. Oder in 20 Jahren.
Ja, also ich glaube schon, dass da...
Na ja, ein paar Sachen wird man sehr schnell bemerken, ohne jede Frage, aber ein paar Sachen werden auch einfach sehr lange dauern.
Ja, klar. Und dann hast du halt irgendwie jetzt Schottland rausfallen. Irland, das ist wir sind halt in einer Zeit aufgewachsen, als die IAA noch Bomben gelegt hat, ja, und der Konflikt um Nordirland halt noch immer extrem krass war. Das ist jetzt sozusagen seit 20 Jahren befriedet, aber was passiert jetzt, wenn halt tatsächlich Irland eine EU-Außengrenze zu Nordirland dann plötzlich aufmacht und ein Land, das eigentlich wieder sozusagen bewegungsfrei zusammengewachsen ist, zwar irgendwie formal noch irgendwie zwei unterschiedliche Länder ist, ja, aber plötzlich sozusagen wieder dort Grenzkontrollen gemacht werden sollen, ja, also wegen diesem EU-Austritt.
Komplett
irre. Also es ist komplett irre ist das, ja. Und das ist
Und ich will auch nicht, da kann es auch schnell wieder zu Konflikten kommen, zu richtig schlimm. Das geht ja dann doch erstaunlich so wie schnell dann dieser Hass wieder entsteht oder sowas. Das ist ja doch immer wieder erstaunlich.
Und ich meine, ich sag mal so, wenn halt sich Nordirland abspaltet, ja, dann wird es natürlich auch gleichzeitig auf eine Wiedervereinigung von Irland irgendwie sozusagen hinarbeiten, denke ich mir mal. Also ich weiß es auch nicht so genau, aber ich kann mir das wäre das Naheliegendste. Alter, oh. Ist ganz interessant. Ich höre seit einiger Zeit so einen politischen Podcast, Novara FM. Das sind so linke, ich glaube so Oxfordler oder so, die halt dort, ich glaube jede Woche einmal so ein politisches Gespräch machen auf sehr, sehr hohem Niveau, in unglaublicher Geschwindigkeit reden. Jetzt ist es ein bisschen schwierig zu hören manchmal. Und die haben immer ich bin ein bisschen immer abgeturnt von ihrer blasierten Selbstbewusstsein, mit dem sie da irgendwie sich mal so geben, ja. Und ich habe dann die Folge nach dem Brexit gehört und ich habe die noch nie so gehört. Die waren einfach komplett fertig mit den Nerven. Das war so krass. Also die waren einfach nur und also die wussten auch gar nicht mehr, was sie sagen sollten. Oh Gott, was jetzt alles gemacht werden muss, ja. Also was du schon meintest, ja, diese ganzen Trade Deals ausarbeiten, im Endeffekt ein Großteil ihrer der ganzen Gesetzgebung der letzten 40 Jahre wurde ja gar nicht mehr dort gemacht, sondern in der EU. Klar. Und alles, was zum Beispiel eine Verordnung ist, ja, das ist ja tatsächlich EU-Recht. Das ist für in England, ja, das muss dann sozusagen alles nachgeholt werden. Die müssen in den ganzen Organisationen, in den ganzen internationalen Organisationen müssen die plötzlich wieder aufgenommen werden als neue Mitglieder, ja, irgendwie als selbstständige Mitglieder. Die Welthandelsorganisation, die UN und so weiter und so fort. Also das ist UN weiß ich jetzt gar nicht, aber vieles lief ja über die EU mittlerweile. Es ist wirklich.
Ich hab einen Artikel gelesen,
das ist unglaublich.
Auf Medium, der so ein bisschen hochgerechnet hat oder überschlagen hat, wie viele, Also so um diese ganzen Trade Deals auszuhandeln, da brauchst du ja auch Leute, die das können. Da brauchst du ja auch Leute, Juristen, die davon Ahnung haben. Du brauchst Verhandlungsführer etc. pp. Und der hat so geschätzt, dass, naja, die Großbritannien so vielleicht ein, mit Glück zwei Trade Deals parallel aushandeln kann. Also für mehr haben sie einfach nicht die Kapazitäten, die rein menschlichen Ressourcen, um das zu tun. Sie müssten 60 bis 70 von diesen Trade Deals möglichst schnell aushandeln. Also das ist und dann kann man natürlich sagen, ja, stellen Sie halt Leute ein. Ja, wenn so ein Strafrechtler mal schnell zum internationalen Wirtschaftsjuristen umschult, weil er keine andere Möglichkeit hat, dann wird der Trade Deal wahrscheinlich auch entsprechend aussehen,
der dabei rauskommt. Als Engländer kannst du gerade eine gute Karriere machen, wenn du dich auf EU-Wirtschaftsrecht konzentrierst.
Ich glaube, da besteht dann so an einigen, da werden bestimmt auch so total viele so Grenzschilder und ich weiß nicht, EU-Nummernschilder, haben die auch, die dann abgeschafft werden müssen und sowas. Also es ist eigentlich, ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, was die sich da vorgenommen haben. Also jedenfalls diesen vollumfänglichen. Das ist so, ja, es klingt nach einer sehr bekloppten Sache. Irgendwas wollte ich, ja, also ich wollte über die Auswirkungen, die ich so ganz persönlich erlebt habe, kann ich ja mal so ein bisschen. Also zum Ehren habe ich mal einen Blick auf meine Aktien geguckt, die ich so besitze, die jetzt im Wesentlichen also die zu 100% aller von einer amerikanischen Firma sind, ich sage jetzt mal nicht von welcher, ihr könnt es euch vielleicht denken, die es nicht ganz so schlimm erwischt hat, aber also ich habe an dem Tag 3% meines Vermögens verloren sozusagen, was jetzt nicht so irre viel ist, aber immerhin.
Und sind ja in Dublin, ne, hauptsächlich, oder?
Facebook?
Ja.
Naja, in erster Linie hier, in Silicon Valley.
Und jetzt in Europa haben sie ihren Headquarter in Dublin,
oder? Ja, also es gibt auf jeden Fall noch ein London-Büro und es gibt, ich weiß nicht, ich bin da auch nicht so genau im Bilde. Also es gibt ja, hat ja...
Ach, das ist auch noch so eine Sache, ne? Dass halt England, vor allem London, halt so als Brückenkopf für ganz, ganz viele Investoren gilt. Also China zum Beispiel, ganz, ganz viele chinesische Firmen haben halt irgendwie ihre Filiale in London, um halt sozusagen von dort aus EU-Deals machen zu können, ja. Die werden auch alle weggehen.
Ja, klar.
Das ist unglaublich. Also ich kann mir gar nicht, wenn man das alles zusammenrechnet, also ich glaube, die Wirtschaft wird halt echt um ein wirklich fast zweistellig schrumpfen.
Und ich habe einen Kollegen von mir gefragt, so, was wird denn jetzt mit dir? Der in London lebt, halt Deutscher auch und lebt in London. Und der so, na, wissen wir noch nicht. Und wahrscheinlich wird da jetzt erstmal, also ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie in 3 Wochen des Landes verwiesen werden und sowas. Das wird natürlich nicht passieren.
Nee, sowieso nicht 2 Jahre, jetzt haben sie ja sowieso jetzt, ne? Also das
die sind klar,
jetzt
noch 2 Jahre
definitiv,
genau,
mindestens.
Aber wenn dein Leben davon abhängt, dass die Zukunft deiner Familie, also sozusagen nicht das Leben, also nicht, dass sie sterben würden sonst, sondern einfach sozusagen, wenn ich eine Lebensplanung mache und ich jetzt gerade in einem Land lebe, in dem ich einfach nicht weiß, ob ich vielleicht irgendwann mal hier raus muss und ob es irgendwann schwerer für mich wird und ob ich vielleicht irgendwann keine Arbeitserlaubnis mehr kriege oder irgendwelche Strafsteuern zahlen muss, dann würde ich doch wahrscheinlich sagen, naja, vielleicht gehen wir dann doch mal woanders hin. Das ist doch... Und... Oh. Ja, genau, das war das eine. Und das zweite ist, meine Eltern waren gerade hier, die sind jetzt immer noch auf dem Rückflug nach Deutschland, wenn ich das, oder gerade angekommen, keine Ahnung. Nee, sind noch auf dem Rückflug. Und die haben, deren Urlaub ist erstmal ein bisschen teurer geworden. Oder ein ganzes bisschen teurer geworden, weil natürlich der Euro so einen Satz nach unten gemacht hat und sie im Endeffekt sozusagen das Ganze, die Dollar noch in Euro umgetauscht werden müssen, nachdem sie ja von der Kreditkarte abgebucht sind. Und deren Urlaub ist mal eben jetzt um 5-6% teurer geworden. Auf einen Schlag, weiß ich, ein paar Briten. Ja, ja. Das sind so, das fand ich so irre, dass ich jetzt das erwähne mit den Aktien, das ist jetzt nicht so sehr, dass mir das irgendwie ganz furchtbar wehtut oder sowas, aber dass man so direkt am Abend noch, also es passiert was auf der Welt in einem ganz anderen, irgendwelche Briten entscheiden über irgendwas und ich kann's abends irgendwie in meinem Leben bemerken. Das finde ich schon irre. Globalisierte
Welt. Die Welt ist, genau, die Welt ist einfach interconnected. Das ist, ja.
Aber auch da muss man sagen, da hat hier dieser Pharrell-Idiot, Pharrell heißt er, ne?
Farage.
Farage. Okay, Farage, ich probiere es jetzt diesmal hinzukriegen. Dieses mit diesem ja wirklich unsäglichen Satz, dass sie das geschafft haben, ohne dass eine Kugel geschossen, verschossen worden ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum
Joe Cox,
ne? Also genau, diese
das hat mich auch so damals, das hat mich auch schon, also damals sage ich schon, ne? Also aber das ist ja auch erst, keine Ahnung, eine Woche oder zwei Wochen her oder so.
Das hat mich richtig aus der Bahn geworfen, ehrlich gesagt.
Ja, habe ich auch gedacht, Alter, was geht denn da ab? Und dann ganz ehrlich, das muss man sich mal auch mal überlegen, ne? Dass dieses Volk, obwohl so etwas passiert, wie diese Joe Cox-Geschichte, ja?
Ich stimme mit dem
Irren da. Dass die trotzdem da nicht aufwachen und raffen, was für eine Scheiße, was für einer Scheiße sie sich dort bewegen. Also ich meine, das ist auch ein Aspekt, der mich wirklich, wirklich schockt.
Le Pen hat ja auch direkt getwittert, dass das ja quasi ein Akt direkter Volksdemokratie oder irgendwie gewesen sei. Wo ich mir auch gedacht habe, okay, falls noch irgendjemand dran gezweifelt hat, dass die echt eine echte Faschistin ist, dann sollten alle Zweifel jetzt ausgeräumt sein.
Hier Katharin kennst du auch, ne? Whitey Chan.
Ja.
Die studiert ja gerade in Oxford und ich habe mich so ein bisschen mit ihr unterhalten und sie hat jetzt auch für Zeit Online so ein bisschen den Live-Blog gemacht, Live-Blog von dem Brexit gemacht. Und sie erzählte so ein bisschen auch von dem Hintergrund. Also sie meint halt auch, dass die so ein Kollektiv in England, in Britannien, dass sich im Endeffekt sozusagen die gesamte Bevölkerung da auch in sowas reingesteigert hat im Laufe dieser Kampagne. Also dass es halt auch überhaupt nicht mehr so richtig rational miteinander redbar war, so über dieses Thema. Und dass sich dort die Leute nur noch angeschrien haben und für Argumente überhaupt nicht mehr zugänglich war. Also dass so eine Art, keine Ahnung, kollektiver Wahn halt da war.
Naja, wie das eben oft bei solchen Themen ist, ne?
Also, ja, ich meine, wenn das war schon besonders, glaube ich.
Klar, aber ich meine, es ging ja auch um viel, muss man ja auch sagen, schlicht und ergreifend. Es geht ja auch um irre viel. Und wenn dann sozusagen monatelang nur da hin und her entschieden wird und das dann muss das halt dann, ja, was erwartet man denn? Was soll denn passieren? Wenn man die Leute vor eine Ja-Nein-Frage stellt und sie unterschiedliche Meinungen haben, dann werden sie ihre Meinung zu dem Thema sehr stark rausarbeiten und sehr stark zuspitzen. Also ich wüsste nicht, wie es anders laufen sollte. Wie soll es dann anders laufen bei so einer Frage?
Ja. Also du meinst meine Hoffnung, dass die Desillusionierung, die jetzt gerade hoffentlich und noch viel stärker noch hoffentlich stattfindet, jetzt durch den Brexit in UK, dass diese Desillusionierung nicht auf die anderen rechten Bewegungen in den anderen westlichen Ländern zurückgreift und die Leute aus ihrem Wahn erwachen und merken, Moment mal, das, was so ein Boris Johnson dort ist, das ist oder ein Farage dort ist, das ist halt unser Trump, Le Pen dort, und halt da nicht irgendwie so Muster erkennen. Das ist meine Meinung, da ich mich gerade so
die Verbindung ist gerade wieder total scheiße, leider. Darum, ich probiere jetzt mal zusammenzufassen, was ich glaube, was du gesagt hast, nämlich du hast mich gefragt, ob ich deine Hoffnung, dass sozusagen die rechten Wähler oder die populistischen Wähler das jetzt so ein bisschen aufwachen und das erkennen, dass das doch eigentlich bei ihnen genau die gleiche populistische Scheiße ist. Ich halte die Hoffnung für relativ. Ich glaube, dass sehr viele von diesen, also ich glaube, dass die EU eine Menge tun kann. Also ich glaube, dass das auch ein Warnschuss sein sollte, dass das eben nicht einfach nur ein paar rechte Spinner sind und sowas, sondern dass es eben viele Leute gibt und dass man das jetzt gerne unter den Tisch legt und dass es eben nicht nur irgendwelche Xenophobie ist und weiß der Teufel was, sondern dass das auch echte Kritik ist. Weil, also was ich da gegenhalten möchte, ist, die Briten haben sich auch schon mal anders entschieden. Die haben 1975 haben sie schon mal anders gewählt. Bist du noch eigentlich da?
Ja.
Okay. Und ich glaube nicht, dass die Briten 1975 weniger
Hallo.
Ja, ich höre dich, alles gut. Okay. Dass sie 1975 weniger xenophob waren als heutzutage. Und insofern glaube ich, dass die EU tatsächlich, dass es so nicht weitergehen kann. Jetzt ganz platt, ganz glatt gesagt, dass eben diese Vorteile, die die EU gebracht hat, gerade wirtschaftlicher Natur, die ja nun unbestreitbar sind und die gigantisch sind, dass viele Leute vielleicht auch sagen, ist mir doch scheißegal, was da jetzt an Kapital vernichtet wird, meins war es eh nicht. Und ist mir doch scheißegal, was wir für Nachteile daraus haben, dass wir jetzt aus der EU austreten, weil ich habe die Vorteile auch nie gekriegt. Und das stimmt wahrscheinlich nur zum gewissen Grad, dass sie diese Vorteile nicht abgekriegt haben. Aber dann ist es ihnen zumindest nicht hinreichend vermittelt worden. Und dass das für so eine große Institution, die per Definition weit weg von den Menschen ist, sehr, sehr schwer ist, das zu vermitteln und gerade durch diesen, den du ja vorhin schon erwähnt hast, diesen ja offensichtlich wirklich bizarren Presse- und Politikfilter hindurch, der offensichtlich wirklich alles, was die EU ausmacht, einfach als negativ dastehen lässt. Aber das ist eine Krankheit, die ja durchaus nicht nur in Großbritannien verbreitet ist. Die haben wir ja hier genauso, die haben wir ja in all diesen Ländern.
Genauso würde ich nicht sagen, dass es hier nicht so ausgeprägt. England ist da schon ein Spezialfall. Ich würde nicht sagen, dass es alleine steht. Also wir haben zum Beispiel eine ähnliche Situation in Polen.
Ja.
Und das finde ich auch interessant, also gerade weil das hatten sie bei der Lage in der Nation auch interessanterweise. Ne? Also du musst dir überlegen, dass die Leute auf dem Land eher für Brexit gestimmt haben. Mhm. Gleichzeitig sind die Leute auf dem Land, die am meisten durch die EU Geld bekommen, die leben praktisch ausschließlich von EU-Fördergeldern.
Ja? Natürlich.
Das sind die Leute, die ausschließlich von der EU leben, die gegen die EU sind. Und das ist halt bei Polen ist das ganz genauso. Also ist das noch viel krasser, weil Polen ist ja noch nicht mal ein Nettozahler, sondern wurde ja die letzten Jahre massiv gepäppelt von der EU. Mhm. Und der gesamte Aufschwung, den sie jetzt erlebt haben, haben sie der EU komplett zu verdanken. Und trotzdem ist es gleichzeitig eines der EU-kritischsten Länder. Es ist wirklich rational überhaupt nicht mehr zu erklären, sondern es hat wirklich keine Korrelation mehr mit sagen, es gibt Leute, die EU-Verlierer sind und die sind gegen die EU. Das ist halt völlig, das ist das Gegenteil ist der Fall. Ja, also man kann fast eigentlich eine umgekehrte Korrelation machen. Irgendwie Leute, die am meisten von der EU abhängen, sind gegen die EU.
Naja.
Es ist absurd. Es ist wirklich absurd.
Nee, ganz so würde ich dann halt eben doch nicht sehen, sondern dass das möglicherweise, also dass diese Regionen, die leben sehr stark von den EU-Geldern, aber sie werden eben auch von diesen EU-Geldern mehr oder weniger so an so einem Tropf gehalten, so hier beschwert euch mal nicht, so nach dem Motto. Es ist halt auch nicht so, dass sie jetzt eine echte Zukunftsvision oder sowas hätten. Also was ich glaube, was die EU braucht, ist, abgesehen von diesen ganzen, also von diesen ganzen rein wirtschaftlichen Entscheidungen, die ja sehr kaltblütig gefesselt werden, auch wieder tatsächlich irgendwas Identitätsstiftendes. Also ich frage mich zum Beispiel diese ganzen Griechenland Diskussion, die wir ja hatten, dieses, wo ja auch so, ja, dann geht doch Griechenland einfach raus aus der EU, dann sollen sie mal ein bisschen oder aus dem Euro, so dieses, wo dieser Eindruck erweckt worden ist, dass das so ein Club ist, wo man auch hin und wieder mal draußen eine rauchen gehen kann, wenn man mal gerade für ein paar Jahre keine Lust hat. Und das ist ja durchaus auch eben auf deutscher Ebene und auf französischer Ebene ganz massiv betrieben worden. Wo dann ja auch so, naja, vielleicht ist das ja auch ganz gut für Griechenland, wenn die mal so ein bisschen draußen sind und so, dann können sie sich ein bisschen erholen und so. Und dieser Eindruck ist ja nicht nur von den Medien oder von irgendwelchen Leuten erweckt worden, die die EU eigentlich schon scheiße fanden, sondern die ist ja auch wirklich von wichtigen Protagonisten geschaffen worden, dieser Eindruck. Und ich habe keinerlei Hoffnung, dass das passiert. Aber ich glaube, das wäre das Notwendige, dass man sozusagen, ich habe als damals Polen in die EU kam, da habe ich, da hatte ich eine Träne, da habe ich irgendwie im Fernsehen gesehen, da hatte ich eine Träne im Auge, weil das irgendwie so ein, für mich so ein, auch so ein emotionaler Moment war, weil das halt so dieses, ich halt in dieser, in diesem kleinen Ostdeutschland, in diesem kleinen Versifften groß geworden bin, wo du nicht mal nach Prag fahren konntest, ohne, ohne monatelang vorher einen Antrag zu stellen. Und plötzlich ist Polen da, also in ein Land, was eben geografisch noch sehr nahe ist, kannst du einfach über die Grenze fahren und passiert gar nichts. Und so diese offenen Grenzen, das ist nach wie vor für mich der größte Verkaufspunkt und der beste Verkaufspunkt für die EU. Und nun ist mir klar, dass das nicht allen Leuten genauso wichtig ist. Aber ich hoffe doch, dass es möglich sein sollte, für diese humanistischen Werte eine Mehrheit in Europa zu schaffen. Und in den einzelnen europäischen Ländern, auch ohne da mit irgendwelchen Abschreckungspolitik und sowas zu arbeiten.
Ja, also ich meine, ja, also ich glaube, das müsste man auch, du hast für auch recht, man muss diese Krise, die jetzt ja auch die EU hat, das will ich auch überhaupt nicht bestreiten, also diese Krise muss man auch nutzen, um die EU in ihrer Ausgestaltung kritisch zu hinterfragen. Es hat ja dann, der Juncker hat relativ frühzeitig nach dieser Brexit-Entscheidung das Motto ausgegeben, wir müssen die EU vertiefen, wir müssen die EU-Integration verstärken. Mhm. Und das wurde jetzt sehr, sehr negativ von vor allem der Negativpresse aufgerufen, aufgefangen im Sinne von, guck mal, die das Gegenteil, fürs Gegenteil gestimmt. Für sie war zu viel Integration und jetzt kommt der Juncker und will noch mehr Integration. Mhm. Hat er den Schuss denn gar nicht gehört? Aber ich denke, dass der Juncker durchaus recht hat. Ich glaube ja, dass die Probleme, die wir mit der EU haben, nicht daran liegt, dass die EU-Institutionen zu schlimm sind, sondern im Gegenteil, sondern dass die Nationalstaaten zu egoistisch gegen die EU arbeiten. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wir müssen eine größere Integration, wir müssen die EU vorantreiben, wir müssen die vertiefen, wir müssen den Nationalstaat sogar noch weiter überwinden. Obwohl ich halt auch weiß, dass es halt im Endeffekt ja genau dagegen diese Effekte gibt. Aber ich glaube, ich sehe da keine andere Effekt, dass, sag ich mal, nationalstaatliche Politiker die EU als Blitzableiter immer wieder benutzen können, immer wieder hinstellen können und alles Schlechte auf die EU schieben können. Das liegt ja genau an dieser Schwierigkeit, dass wir eine so geringe Integration haben, dass eben die Leute nicht unterscheiden können, was jetzt EU ist und was jetzt irgendwie nationale Politik ist.
Aber ich vergleiche das mal mit hier einfach mal. Also hier ist das ja durchaus ähnlich. Hier hat man diese einzelnen Staaten, die in sich eigentlich erstaunlich große Freiheiten haben und man hat oben dieses Gesamtkonstrukt United States of America und diese und dieser Reflex, dass sozusagen, dass sich die Politiker auf Staatenebene hinstellen und nur die da oben für alles verantwortlich machen, das ist hier genau das gleiche Trauerspiel. Das ist genauso schlimm. Und das ist und obwohl man es eigentlich auch nicht verwechseln kann. Also das sind ja wirklich, das nimmt ja hier auch bizarre Ausmaße an. Nichtsdestotrotz ist es hier undenkbar, und ich hoffe, dass ich diesen Satz nicht nochmal bereue, dass irgendwie ein Staat, dass irgendwie Texas oder irgendein Staat plötzlich sagt, so, wir sind raus. Und trotz dieser großen Differenzen, trotzdem die da oben immer an allem schuld sind und diese Federal Government und die sollen weggehen.
Washington,
ja, die haben doch alle keine Ahnung. Trotzdem ist absolut klar, USA, USA. Und bis es geradezu absurd wird. Und nicht zu viel, bitte nicht zu viel davon, aber ein bisschen mehr davon wäre doch vielleicht für die EU nicht schlecht.
Das ist auch ein Gedanke, der mir in letzter Zeit häufig kommt. Und das ist wirklich ein schwieriger Gedanke, sag ich mal, für jemand, der so links und antinationalistisch ist. Aber die Frage, inwiefern tatsächlich ist ein Identifikationsgefühl mit diesem Konstrukt geben muss. Ne? Also wir haben die Situation in Europa ja, dass Europa, es gibt viele Leute, die hassen Europa, die hassen die EU. Es gibt viele Leute, die finden die EU ganz nützlich. Es gibt niemanden, also fast niemanden, der die EU liebt.
Doch, sie hat doch, doch, ich liebe die EU, ich liebe diese europäische, also ich liebe,
nicht mal hier.
Ich liebe nicht alle Teile der EU, aber und es gibt sicherlich viele Sachen, aber so dieses, was ich eben gerade gesagt habe, dieses, als Polen damals in die EU aufgenommen wurde, habe ich ein bisschen geweint, weil ich die EU so sehr liebe. Und wenn ich diese Freude schöner Götterfunken höre, das ist auch eine gute Hymne für diesen Kontinent und so.
Geiler Song, ne?
Ich liebe die Idee. Ich habe immer ein Problem mit Nationalstaaten, gerade mit Amerika, also hier mit den USA ein bisschen weniger, aber mit diesen europäischen Nationalstaaten, weil sie sich ausschließlich eigentlich über Abgrenzung definieren. Was ist der Unterschied zwischen Frankreich? Was macht Deutschland aus, dass es nicht Frankreich ist, sozusagen? Und es ist halt kein, Nationalstaaten basieren halt nicht auf integrativen Gedanken, so auf, hey, wir sind offen für alle, sondern auf dem Gedanken des, du gehörst nicht dazu. Und das ist hier in den USA, mir ist klar, dass das bei den meisten Leuten schon lange verblasst ist und nicht mehr vorhanden ist, aber die USA basiert eigentlich auch auf diesem, gebt uns eure Armen, kommt alle her, seid willkommen.
Das ist schon lange her.
Ne? Das ist schon lange her, aber das ist halt der Gründungsgedanke dabei, der aber auch drinne steckt nach wie vor, der auch in den Menschen drinne steckt. Das kriegst du halt schon mit, dass halt mit welcher Offenheit ich als weißer, heterosexueller, blablabla, besserverdiener, ist mir alles klar, dass das zum Großteil ist, weil ich viele, viele Privilegien habe, aber dass man hier schon offener empfangen wird, offener, glaube ich, als es den meisten Menschen in Europa passiert oder in Deutschland passiert. Und dieser europäische Gedanke, nämlich wir lassen diese Grenzen hinter uns, wir lassen diese dämlichen Nationalstaaten hinter uns, wir stehen für was Größeres, wir stehen für das Zusammensein und für das, und das ist was, wo du mich jeden Tag hinterkriegst. Und also, na klar, das kann in dem Moment, in dem man anfängt, dass diese Macht wieder gegen andere zu richten, ausschließlich, dann ist es natürlich wieder problematisch. Aber ja, insofern, ich liebe diese EU. Und das heißt aber nicht, dass ich sie deswegen irgendwie unkritisch sehe oder dass ich nicht finde, dass man sie massiv verbessern müsste, sondern gerade weil ich sie liebe und gerade weil ich finde, dass sie eigentlich viel mehr für die Menschen tun müsste, finde ich, müsste man sie ziemlich radikal, vielleicht sogar ziemlich radikal ändern, vielleicht nicht radikal, aber man müsste sie verändern und ja, ein bisschen mehr Identität stiften vielleicht.
Ja, Identität stiften, aber und das geht aber, glaube ich, auch nur dann, wenn du tatsächlich die EU auch politisch stärker machst. Also es gibt interessanterweise ein Buch, das auch gerade herausgekommen ist, das ich habe das selber nicht gelesen, aber im Endeffekt warte mal, ich habe das hier irgendwo gespeichert. Eine Frau, die ich glaube, so eine Politologin, die ein Buch geschrieben hat, Europa als Republik, und dort eine europäische Vision aufspannt. Genau, Guy Roth heißt sie, glaube ich. Guy Roth.
Okay.
So. Die eine Vision von Europa aufspart, die halt tatsächlich mehr oder weniger komplett ohne Nationalstaaten auskommt. Und natürlich ist das etwas, was halt mit dem momentanen Konstrukt der EU nicht vereinbar ist. Aber gibt es ein schönes Interview mit ihr, wo sie halt genau das Problem der EU auch beschreibt.
Das stimmt, dieses Interview, das wollte ich auch lesen. Habe ich auch noch einen Tab offen.
Ja, ja. Sie sagt halt, dass dieses Doppel, das ist halt eben, momentan haben wir halt ein Europa der Nationalstaaten, ja, also ein Verbund aus Nationalstaaten, aber wir müssen eigentlich ein Verbund, wir brauchen ein Europa der Bürger, ja. Und das funktioniert nicht, weil der Bürger ist angeschlossen an die Nationalstaaten, und die Nationalstaaten wiederum sind zu egoistisch, um halt sozusagen eine gemeinsame europäische Solidarität auszuprägen. Es gibt diese europäische Solidarität teilweise, es gibt sie in Frankreich, es gibt sie in Deutschland, es gibt sie in einigen Benelux-Ländern, so ein bisschen dieses Kerneuropa-Ding, ne? Aber zum Beispiel Slowenien oder Polen oder wie auch immer, die sehen die EU wirklich nur als reine pragmatische Geschichte, wo sie irgendwie Geld rausziehen können. So, das, sie meint halt eben, eigentlich wird auch Europa früher oder später zerstört werden. Und dann müssen wir halt tatsächlich, wenn wir ein neues Europa wollen, dann müssen wir tatsächlich Europa als Republik denken. Dann müssen wir Europa als eine Ebene betrachten, die den Nationalstaat tatsächlich überkommt. Tatsächlich auch unnötig macht. Das ist natürlich aber eine extrem krass weite.
Ich finde ja, dass man den Geschichte. Nationalstaat durchaus als so folkloristisches Element durchaus beibehalten kann, meinetwegen. Genauso wie ich immer noch gesagt habe, dass ich im Prenzlauer Berg gewohnt habe, obwohl es schon lange Pankow war. Das ist ja so ein bisschen regionale Zugehörigkeit ist ja, muss ja nicht verkehrt sein.
Sie meint halt auch übrigens regionale Unabhängigkeit, sie meint halt regionale Bezug stärken, also der würde sich dadurch eher stärken, ja. Dann eben den europäischen Bezug als nächsthöhere Ebene. Mhm. Also ein Europa der Region dann sozusagen auch, ja.
Also aber das, ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so weit weg, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also gerade zumindest vom persönlichen Bezug. Also es gibt sicherlich sehr viele Leute in Deutschland, bei denen das anders ist, aber ich meine, bei dir, ich glaube, du hast das sogar schon mal hier im Podcast gesagt, ich glaube, das ist jetzt nicht mein Gedanke, den ich jetzt sage, dass du gesagt hast, dass du dich doch jemand in Paris, einem offenen Pariser Weltbürger, näher bist als irgendeinem Deutschen irgendwo auf dem platten Land, der da nie aus seinem Dorf rausgekommen ist. Und wir sind doch eigentlich, zumindest die Leute, die in den Großstädten leben und ein bisschen gebildeter sind, wir sind doch schon Europäer.
Genau deswegen hassen sie uns ja auch.
Wer?
Ne, man muss sich, die Leute auf dem Land, also das ist ja der Punkt, also diese Spaltung, die wir momentan haben, ja, die richtet sich ja auch genau gegen uns und gegen diejenigen, die bereits sich als Europäer denken. Also das ist ja genau das, was die Leute als Elitenscheiße irgendwie für sich als Feindbild ausgemacht haben. Ja? Mhm. Die Leute, die gegen Europa sind, die Leute, die gegen Integration sind, die auch gegen Zuwanderung sind und so weiter und so fort. Genau das, und man kann es ihnen ja fast gar nicht irgendwie so richtig übel nehmen, denn im Endeffekt ist eine Solidarität, die wir aufbauen auf dieser intellektuellen Ebene, auf dieser kulturellen Ebene über Nationalstaatsgrenzen hinweg, ja gleichzeitig auch eine Aufkündigung von Solidarität mit den Leuten, mit denen wir in einem Nationalstaat leben. Also zumindest wenn wir das eine über das andere präferieren, ja. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen der Grund, das Grundgefühl, das sich zu diesem Hass aufschaukelt, dass die das merken, dass die merken, okay, da ist halt diese intellektuell gut gebildete tendenziell
die alles
jüngere
haben.
Jüngere in den Städten lebende Klasse, die sich bereits über Nationalstaaten hin, die schon den Nationalstaat hinweg denkt, ja, und schon sich entsprechend auch fühlt. Und ich sitze jetzt hier alleine und werde hier alleine gelassen und bin da nicht Teil von, ja, und ich will aber eigentlich wieder zurück. Ich will zurück, dass die Leute sich eher mit mir identifizieren, nicht mit irgendwelchen, keine Ahnung, Leuten in anderen Ländern. Mhm. Und ich glaube, dass das schon so ein bisschen der Grund auch ist für diese Antiglobalisierungshass.
Das finde ich tatsächlich ein guter Punkt. Also ich, das drückt ein bisschen aus, was ich vorhin so meinte, dass man nicht so sehr gegen irgendwie die Briten oder sowas da agieren sollte, sondern dass man mehr so die Brüche, die es ja durchaus auch innerhalb Deutschlands gibt oder innerhalb deines Kiezes oder sowas, dass man halt an denen mehr arbeitet und da probiert, mehr Brücken zu bauen und sagen, guck mal, auch wenn wir nach Europa abziehen, kommt doch einfach mit. Und denen da entsprechend Hilfestellung bieten. Und keine Ahnung, vielleicht ist das auch alles idiotisch und total unrealistisch.
Wir müssen sie alle einfach alle zwangsumsiedeln in die Städte und ihnen
Nee. Und Brandenburg zu Badeseen oder was?
Ja, ein großer Bar, hier Berlin am Brandenburger Meer.
Genau. Sprengen wir noch Großbritannien weg, dann können die nicht da bleiben wollen, können ja irgendwo nach Frankreich
ziehen. Wer hatte das nochmal gesagt, so als Strafe müsste man die Briten auf eine verregnete Insel im Norden des Atlantiks verbannen.
Ja. Die armen Schweine. Dann werden sie sich echt nochmal anders überlegen.
Ich glaube auch.
Ach ja, nee, das ist okay. So, aber ich fürchte, ich muss heute schon mal ein bisschen schneller Schluss machen. Ich habe nämlich eine Deadline verpennt und habe gedacht, ich hätte noch bis Donnerstag Zeit, muss jetzt aber unbedingt was heute noch fertig kriegen. Darum habe ich gar nicht so viel Zeit.
Dann haben wir ja jetzt anderthalb Stunden geredet über
Brexit, ne? Genau.
Dann war es heute mal monothematisch.
Ja, ist ja auch mal schön. War ja auch ein wichtiges Thema.
War auch ein wichtiges Thema. Und aber wir haben das gesagt, was mir da durch den Kopf geht. Aber ja, also es ist sowieso, es ist interessant, es gibt ja sowieso eigentlich gar nicht so richtig viel zu sagen. Es gibt nur viel zu reden, weil wir so wenig wissen. Ja, es ist jetzt halt alles, es sind so viele Unbekannte jetzt in dieser Gleichung, dass...
Man muss es verarbeiten, dafür ist Reden da.
Ja. Ja. Es wird, glaube ich, die nächsten paar Jahre echt ein Thema bleiben. Ne? Also das wird jetzt, das wird Europa, ja. Das wird die Welt noch weiterhin in Atem halten,
was ja, da
jetzt
passiert. Das wird eine ganze Weile noch beschäftigen.
Zeit. Ja.
Ja. Insofern legt euch auch beim nächsten Mal wieder auf die Therapie-Couch dazu, wenn Max und Michi probieren, ihre Erlebnisse zu verarbeiten.
Wenn wir reden müssen.
Wenn wir reden müssen, genau.
Ja.
Daher kommt der Name, ja.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag bei Facebook und so.
Alles klar, schönen Abend und
bis denn.
Lasst Europa ganz, bitte. Tschüss.
Genau, tschüss.